Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Bible Study. Hier kriegst du die Audiospur von unserer wöchentlichen Bible Study und kannst die genau in deinem eigenen Zeitraum, in deinem eigenen Rhythmus hören, vielleicht mit der Bibel dazu, vielleicht während du unterwegs bist. Die Möglichkeiten sind quasi unbegrenzt. Die komplette Experience für das Ganze, die kriegst du immer mittwochabends um 19.30 Uhr auf meinem YouTube-Kanal. Den Link packe ich dir mit in die Beschreibung. Da gibt es das ganze Ding dann mit Bild, mit Bibeltext auf deinem Gerät und mit der Fragerunde und allem drum und dran. Ich hoffe, dass dir die Bible Study als Podcast auch ein Segen ist, dir hilft, und ich freue mich, wenn du mal vorbeischaust auf www.pastorgunnar.de. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo, Mittwoch, 19.30 Uhr, wir machen Bible Study. Wunderbar, dass du mit dabei bist. Und heute geht es um ein sehr, sehr wichtiges, sehr, sehr großes Thema tatsächlich. Es geht um Nachfolge. Wir sind im vierten Teil vom Markus-Evangelium, also in unserem vierten Teil. Es ist immer noch das erste Kapitel, ja. Aber wir sind in unserem kleinen vierten Abschnitt vom Markus-Evangelium und wollen da heute mal uns damit befassen, was Nachfolge bedeutet. Und wir haben heute zwei so kleine Textstücke, die wir uns angucken. Das ist einmal Jesus, der quasi seine erste Predigt hält. Und dann ist es die Berufung der ersten Jünger, der Ruf in die Nachfolge. Und wir wollen mal feststellen, was Nachfolge denn alles so genau eigentlich bedeutet. Und das machen wir heute, ihr kennt das vielleicht, gemeinsam. Wir lesen den Text. Ich erzähle ein bisschen was und danach gibt es immer die Möglichkeit, um Fragen zu stellen. Also gerne in den Chat mit Frage davor schreiben und dann haben wir das alles. Also wir springen einmal direkt in den Text rein. Ich lese ihn einmal im Ganzen vor und dann gucken wir uns den Stück für Stück an. Also los geht das. Das ist unser Text für heute. Nachdem Johannes durch Herodes Antipas verhaftet worden war, ging Jesus nach Galiläa, um dort die Botschaft Gottes zu predigen. Jetzt ist die Zeit gekommen, verkündete er. Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt euch ab von euren Sünden und glaubt an diese gute Botschaft. Eines Tages, als Jesus am Ufer des Sees Genezareth entlang ging, da sah er Simon und seinen Bruder Andreas. Die warfen gerade ihre Netze aus, denn sie waren Fischer. Und Jesus rief ihnen zu, kommt mit und folgt mir nach. Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Nicht weit davon entfernt sah Jesus die Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes. Sie saßen in ihren Booten und flickten ihre Netze. Auch sie forderte er auf, mit ihm zu kommen. Und ohne zu zögern, ließen sie ihren Vater Zebedäus bei den Tagelöhnern im Boot zurück und gingen mit ihm. Das ist unser kleines Stück für heute. Immer noch Markus 1. Und ich bin gespannt, was wir da heute lernen über die Frage, wer ist eigentlich Jesus, was wir lernen darüber, was bedeutet Mensch sein, wer ist eigentlich Gott und vor allem die Frage, die es heute so ein bisschen leitet, was ist eigentlich Nachfolge? Also, lass uns mal direkt anfangen, los geht's. Also, es schließt ja so ein bisschen an das vom letzten Mal an, allein schon dadurch, dass wir hier oben stehen haben, nachdem, ne? Damit geht's ja weiter, also es ist nicht genau erklärt, wie viel nachdem vergangen ist, aber es ist irgendwie ein bisschen Zeit ist vergangen. Das wissen wir zumindest. Ein bisschen Zeit ist vergangen. Wie viel genau? Keine Ahnung. Aber das spielt ja alles in der Zeit, das haben wir beim letzten Mal gesehen, das erste so richtig öffentliche Auftreten ist ja die Taufe von Jesus. Ja, da taucht er das erste Mal so richtig auf. Und jetzt ist es irgendwann danach. Also, denn was ist inzwischen passiert? Johannes der Täufer, den kennen wir schon, der wurde von Herodes Antipas verhaftet. Und nachdem das passiert war, da ging Jesus nach Galiläa. Das ist auch interessant. Um dort die Botschaft Gottes zu predigen. Galiläa ist das erste Zentrum, wo Jesus wirkt. Man kann das bei Jesus so ein bisschen sehen. dass das sich in so, ja, quasi Etappen, könnte man vielleicht sagen, in Etappen so ein bisschen aufteilt. Und der erste große Bereich ist Galileo und Umgebung. Da ist er unterwegs. Und was tut er da? Er predigt die Botschaft Gottes. Manche Übersetzungen schreiben, das Evangelium Gottes ist im Endeffekt das Gleiche. Wir haben ja gelernt, in der ersten Session hiervon haben wir gelernt, dass Evangelium nichts anderes bedeutet als gute Botschaft, gute Nachricht, frohe Botschaft. Also, Jesus ist unterwegs und predigt das Evangelium. Das heißt, wir haben hier am Anfang von diesem Stück wie so eine kleine Zusammenfassung erstmal von dem, was danach passiert ist, ja? Jesus wurde getauft, er war 40 Tage in der Wüste, wurde versucht vom Teufel. Dann wird Johannes festgenommen und irgendwie scheint das für Jesus nochmal so ein Punkt gewesen zu sein, dann mit der Verkündigung zu starten. Denn das verrät uns so ein bisschen das nächste Wort. Jesus sagt ja nicht, naja, okay, ich fange halt mal an und erzähle ein bisschen was, sondern was ist das Erste, was er jetzt sagt? Was verkündet er? Jesus stellt sich hin und sagt, jetzt, merken wir uns das Wort, jetzt ist die Zeit gekommen, verkündete er. Das Reich Gottes ist nahe, kehrt euch ab von euren Sünden und glaubt an diese gute Botschaft. Das ist das, was wir hier hören, darüber, was quasi die erste Predigt, die erste richtig öffentliche Predigt von Jesus ist. Das heißt, davor, ne, auch letztes Mal bei Johannes dem Täufer, als er da war, da hat er ja auch nicht zu den Leuten geredet. Er hat ja nur sich, und selbst das hatten wir nicht mal bei Markus, sondern das hatten wir beim Lukas oder Matthäus, können wir das lesen, wie es diesen kurzen Austausch gibt zwischen Johannes und Jesus, wo die sich unterhalten. Und hier ist es dann so, dass wir hören, wie Jesus das erste Mal zu den Leuten richtig redet. Also er verkündet. Ja? Und das ist tatsächlich das Erste, was er macht. Das finde ich auch immer total spannend. Das Erste, was er macht, er geht nach Galiläa, um zu predigen. Das heißt, offensichtlich ist das für ihn das Erste, was am Anfang, was wichtig ist. Er geht nicht hin, um Wunder zu tun. Er geht nicht hin, um Menschen zu heilen. Er geht nicht hin, um irgendwas von diesen ganzen großen Dingen zu tun, die er ja noch tun wird. Da kommen wir ja noch zu, ne? Jesus heilt noch, Jesus tut Wunder und. Aber das Erste, was er macht, das Erste ist predigen. Und predigen, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns das merken, ja? Predigen bedeutet nicht einfach nur, er erzählt was. Predigen bedeutet, können wir hier mal ranschreiben, predigen, ups, ist nicht einfach nur erzählen, sondern predigen, damals wie heute, ist verkündigen. Predigen bedeutet, dass man eine Wahrheit den Menschen bekannt macht. Dass man etwas verkündigt. Ist ja auch im nächsten Satz. Ne? Jetzt ist die Zeit gekommen, verkündete er. Jesus verkündigt etwas. Er erzählt den Menschen Wahrheit. Er erzählt ihnen nicht nur irgendwie nette Geschichten. Er ist auch nicht der tausendste alttestamentliche Schriftgelehrte, der sich hinstellt und sagt, ach, ich erzähle euch nochmal was aus dem Alten Testament, was damals bei Mose los war. Sondern jetzt kommt Jesus und er verkündet was. Und was verkündet er? Jetzt ist die Zeit gekommen. Er sagt, jetzt ist ein neuer Abschnitt. Es hat was Neues angefangen. Jetzt ist dieser Punkt gekommen. Und dieser Punkt, der ist nicht einfach nur so irgendwie zufällig da, sondern dieser Punkt ist jetzt gekommen, weil ich da bin, sagt Jesus. Ja? Weil ich da bin, ist dieser Punkt gekommen. Denn das haben wir ja ganz am Anfang gesehen. Das Evangelium ist eine Person. Das Evangelium ist Jesus selber. Die gute Nachricht, die frohe Botschaft, die zu den Menschen kommt, ne? Ja, auch wirklich bildlich, die zu den Menschen kommt, ja, die gute Zeit ist gekommen, das ist Jesus. Jesus kommt zu den Menschen, Gott kommt zu den Menschen. Das ist das Gute daran, an dieser Nachricht, an dieser Botschaft. Das ist etwas, was es vorher nicht gab. Natürlich kamen vorher schon Propheten im Alten Testament, die sagen, kehr um zu Gott. Das ist nichts Neues. Ja? Ständig rufen im Alten Testament Propheten, die das Volk Israel auf und sagt, kehr dich von deinen Sünden ab. Ja? Lass das mit den Witwen und Waisen unterdrücken. Lass das mit Geld für dich behalten und nicht den Zehnten am Tempel abliefern. Und dies und jenes. Ja, immer wieder kommen Propheten. Aber Jesus sagt, jetzt ist die Zeit gekommen. Jetzt fängt was Neues an. Können wir mal hier das mit zuschreiben. Jetzt fängt eine neue Zeit an. Und das ist ganz entscheidend tatsächlich, dass diese Zeit neu ist. Weil die nämlich einmalig ist, dadurch, dass es so eng mit Jesus verbunden ist. Das sehen wir das ganze Evangelium durch. Und hier nimmt es halt seinen Anfang. Also, jetzt ist die Zeit gekommen, verkündete er. Er erzählt nicht nur, er teilt Wahrheit mit. Das Reich Gottes ist nahe. Es gibt unterscheiden sich da an manchen Punkten. Manche sagen, ist nahe herbeigekommen, gibt es auch. Ja, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, gibt es. Es gibt auch ist da. Und ist da ist streng genommen für den griechischen Teil eigentlich ein bisschen zu viel. Also das Reich Gottes, in dem, was Jesus da übersetzt, zu sagen, das Reich Gottes ist da, ist zu viel des Guten. Es ist eher, das Reich Gottes ist nahe, das Reich Gottes ist gerade im Kommen, ist im Werden, weil zum Beispiel kann man sich damit ganz gut merken eigentlich. Was beten wir im Vater unser? Wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das heißt, das Reich Gottes beginnt mit dem Kommen von Jesus. Ja, mit dem Kommen von Jesus beginnt das Reich Gottes. Aber es ist noch nicht schlussendlich mit allem fix und fertig da. Das kommt später. Das ist auch jetzt noch nicht da. Das kommt später, wenn, ja, wenn's tatsächlich dann wirklich so weit ist, dass Jesus wiederkommt. Genau. Das ist auf jeden Fall eine gute, wichtige Sache. Mensch, das ist so ruhig im Chat, da bewegt sich gar nicht. Ich frage mich, ob der Stream sich aufgehängt hat. Kann mal jemand was in den Chat schreiben? Nee, laut Dings sind wir noch live. Ne, dann ist ja gut. Ihr wart so ruhig. Wahrscheinlich wart ihr so gebannt von meinen Ausführungen. Ne? Ich schiebe das einfach mal da drauf. Ach, guck mal, hier wird gerade gefragt, welche Übersetzung ist es? Das ist tatsächlich die Neues Leben-Übersetzung, genau. Also, Miss C sagt, wir hören zu. Sehr gut. Ich war nur so irritiert, weil ganz oft laufen ja auch so viele Nebengespräche dann, wo wer herkommt. Aber das hattet ihr heute schon durch. Also, Jesus erzählt nicht nur Geschichten, sondern er verkündigt Wahrheit. Er verkündigt, jetzt kommt was Neues. Und was ist die Folge davon, dass jetzt was Neues kommt? Sozusagen die Konsequenz, sagt er, kehrt euch ab von euren Sünden und glaubt an diese gute Botschaft. Wie gesagt, auch das haben schon Propheten gesagt. Auch Propheten haben dem Volk damals gesagt, ne, kehr um zu Gott, lass dies, lass jenes, halt dich an die Gesetze, halt dich an die Gebote. Das heißt, dieser Aufruf zur Umkehr, der ist nicht neu. Was Neues, dass Jesus das mit sich verbindet und dass das damit verbunden ist, sozusagen, ich schreibe erstmal Konsequenz hin, dass das verbunden ist mit einer kompletten Neuausrichtung des Lebens. Und das ist tatsächlich im Deutschen immer ein bisschen schwer abzubilden. Also das Wort, was wir hier haben, hier jetzt zum Beispiel Neues Leben übersetzt, kehrt euch ab. Ne? Kehrt euch ab. Umkehren ist auch manchmal. Und zum Beispiel Buße tun ist der klassische Begriff sozusagen, ja. Tut Buße. Und das meint immer sozusagen eigentlich diese Umkehr, immer wieder neue Umkehr zu Gott, dass man sagt, immer wieder dieses Umkehren zu Gott ist was Tägliches. Luther hat in der ersten These von den 95 Thesen gesagt, dass das ganze Leben eines Christen Buße, Umkehr, quasi dieser Satz, ja, dass es das sein soll, den zitiert. Ich glaube, Luther zitiert die Fassung von Matthäus, aber Luther zitiert diesen Satz in der ersten These von den 95. Und diese sozusagen totale Veränderung des ganzen Lebens. Das ist die Konsequenz aus dieser neuen Zeit, aus diesem Beginn. Totale Veränderung des Lebens. Und das ist spannend, wenn du dich fragst, mit wem redet er gerade da? Jesus spricht ja zum Volk Israel, das da rumsteht. Ja? Das Volk Israel steht da und Jesus sagt, hey, Zeit ist gekommen, kehrt um von euren Sünden, glaubt an die gute Botschaft, glaubt an das Evangelium. Das heißt, auch hier wird wieder ganz deutlich, dieses Nachfolgen, Umkehren, Jünger, Jüngerin sein. Das ist einmal eine ständige Geschichte, ne, wie Luther sagt, jeden Tag neue Buße tun. Es ist aber auch was, was sozusagen nicht einfach nur eine Namensgeschichte ist. Also die Leute, zu denen er redet, die gehören ja zum Volk Gottes. Das ist ja das Volk Israel, mit dem er spricht. Und gerade zu denen sagt er, hey, kehrt um. Kehrt um, Leute. Und genau so müssen wir das heute, deshalb, ich habe gerade heute Nachmittag noch ein Video gedreht, was die Tage rauskommt, wo ich auch ein bisschen darüber rede, dass es eben auch wichtig ist, das auch wieder immer wieder in der Predigt zu sagen, Leute darauf aufzufordern, umzukehren. Selbst wenn die Christen sind, weil das ein immer wieder stetiger, ständiger Prozess ist. Diese Umkehr immer wieder hin zu Gott. Genau. Das ist sozusagen das erste Stück, also die Verse 14 und 15. Das ist sozusagen hier der eine Teil. Wir sehen ja gleich, geht es weiter mit eines Tages. Das heißt, da ist nochmal zeitlich was anderes. Diese beiden Verse, das ist, was Markus uns erzählt, was die Antrittspredigt von Jesus ist. Sozusagen das erste Große, von dem Jesus sagt, das sollen die Menschen, wenn ich das erste Mal dahin komme, das sollen die Menschen auf jeden Fall mitkriegen. Also, ja, wenn wir das so sehen, was hören wir? Jesus taucht auf und spricht zu den Leuten und sagt, ich verkündige euch die Botschaft des Evangeliums. Und das bedeutet, die Zeit ist jetzt gekommen, mit mir fängt was Neues an, sagt er. Und das bedeutet, ihr sollt umkehren von euren Sünden, vom falschen Weg. Und ihr sollt zurückkommen zu Gott. Ihr sollt an das Evangelium, an die gute Botschaft glauben. Das ist der erste Abschnitt. Das ist das, was Jesus den Menschen mitteilen möchte. Und du siehst, es geht direkt mit Predigt los. Es geht direkt mit einer Umkehr, mit einer Bußpredigt los, die aber stärker ist, die anders ist als die von Johannes. Johannes hat ja gepredigt, ne, das hatten wir letztes Mal. Johannes predigt, steht am Jordan, oder vorletztes Mal hatten wir das, und predigt, kehrt um und er sagt den Leuten, bekennt eure Sünden und dann werdet ihr mit einer Bußtaufe getauft. Und Jesus sagt, ja, was relativ ähnlich ist, ne, er sagt, das Reich Gottes ist nahe, das ist neu. Aber er sagt, kehrt euch ab von euren Sünden und glaubt an diese gute Botschaft. Und er sagt das eben aus dieser Überzeugung, dass was Neues anfängt, und zwar mit ihm, und dass das Reich Gottes nahe ist. Sozusagen, das ergibt sich nachher noch ein bisschen mehr, aber und vor allem durch das ganze Evangelium hindurch. Aber das müssen wir uns merken, das ist das, mit dem Jesus hier anfängt. Er sagt, es fängt jetzt, weil ich da bin, was Neues an. Also, schauen wir mal, wie es weitergeht, der zweite Schritt. Denn wenn wir das jetzt gehört haben, sozusagen, ne? Kehrt um, glaubt ans Evangelium. Wenn wir gehört haben, das ist eine totale Veränderung des Lebens, weil diese Umkehr zu Gott, kannst es wirklich bildlich vorstellen. Leute laufen in die eine Richtung und Jesus sagt, nee, andere Richtung, zu Gott wollen wir. So, das heißt, da verändert sich wirklich was im Leben. So. Und jetzt sehen wir das sozusagen nochmal praktisch. Also, Vers 16, eines Tages, als Jesus am Ufer des Sees Genezareth entlang ging, sah er Simon und seinen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz aus, denn sie waren Fischer. Also, diese beiden. Simon, das ist Petrus. Später, also wenn du den Namen Petrus schon kennst oder wenn du in der Bibel später mal von Petrus liest, das ist dieser Simon hier. Das ist die gleiche Person. Simon Petrus, sagt man auch manchmal. Das ist der gleiche. Und Andreas, das ist der Bruder. Es gibt unter den Jüngern, also unter den 12 sozusagen, unter dem engsten Kreis. Man kann das ein bisschen unterscheiden. Wir können das vielleicht gleich mal aufmalen, da wo wir gleich noch Platz haben. Das unterteilt sich so ein bisschen. Also können wir jetzt machen. Wenn du in der Mitte Jesus hast, dann hast du um ihn herum sozusagen den engsten Kreis der Jünger. Und dieser engste Kreis, das sind tatsächlich, ist ein bisschen gemein jetzt, ne? Also von den Vieren, die hier da sind gerade, also ne, wir haben ja Petrus, also Simon, wir haben seinen Bruder Andreas und wir haben Jakobus und Johannes. Und von den Vieren müsste man Andreas einfach nur wegnehmen und die überbleiben, das sind die, sozusagen dieser allerengste Kreis. Zum Beispiel, die sind dabei bei der Verklärung. Wenn dir das Wort nichts sagt, musst du ein bisschen warten. Ungefähr auf der Mitte vom Evangelium kommen wir zu diesem Text. Und das ist auch kein Zufall. Das ist, ne, also so ein Evangelium ist auch, das merken wir immer an diesen Punkten, das ist nicht einfach nur zufällig irgendwie da, sondern du hast am Anfang jetzt diese Berufung, wo die auftauchen. Du hast in der Mitte hast du die Verklärung, wo sie mit Jesus alleine sind und schon mal so ein bisschen was von der Herrlichkeit sehen. Und dann hast du am Ende, am Kreuz und in dem ganzen Rundherum hast du auch wieder zum Beispiel ganz stark auch Petrus, der wieder da ganz stark im Fokus steht. Dann rundherum hast du die eigentlichen 12 Jünger. Das ist sozusagen die Gang, mit der Jesus die ganze Zeit unterwegs sind. Und dann hast du da rundherum sozusagen alle anderen. Also, es gibt zum Beispiel auch eine Stelle, wo Jesus 70 Jüngerinnen und Jünger aussendet. Und dann denkt man sich, hä, wieso 70? Es sind noch 12. Ja, die 12 sind die Engsten, aber es war ja nicht so, dass da nur 12 Leute mit Jesus unterwegs waren, sondern das sind die 12, die ständig dabei waren. Mit denen ist er wirklich von Ort zu Ort zu Ort gezogen. Aber hier in dem Ort, da gab es dann die und die Familie, mit denen er dann viel zu tun hatte, die man auch zu den Jüngern zählt. Und an einer anderen Stelle, da hat man noch andere. Und. Das heißt, das ist so ein bisschen, kann man das unterteilen. Und wir sind hier sozusagen ganz, ganz dicht dran am Kern. Die ersten, die er beruft. Diese 4. Und was machen die? Das sind Fischer. Die stehen da und werfen ihre Netze aus. Und das ist so, dass die da tatsächlich am Ufer stehen einfach. Und ich weiß nicht, wenn du mal da warst, also ne, See Genezareth, Galiläisches Meer, heißt es auch manchmal, ist alles das Gleiche. Das meint alles den See Genezareth. Und da ist es so, da gibt es in manchen Quellregionen sind da wirklich Fischschwärme relativ dicht am Ufer. Und die beiden stehen da tatsächlich mit ihrem Netz und fischen sozusagen vom Ufer aus. Das geht, man kann auch Wurfnetz, nennt man das meistens, glaube ich. Es gibt auch Schleppnetze, da hast du zwei Boote in der Mitte ein Netz, aber es ist jetzt ja auch kein Grundkurs in Fischerei, sondern nur die beiden, das ist deren Beruf. Das sind Berufsfischer. Ja, also die machen das nicht als Hobby, die angeln nicht am Wochenende, weil es nett ist, sondern der Beruf von den beiden und auch von den beiden, die gleich kommen, also von diesen Vieren, das alles sind Berufsfischer. Das ist deren Job. So. Und während die da so fischen, geht Jesus da entlang. Und auch da wieder total spannend, dass dieses Entlanggehen, da ist Jesus kommt zu den Leuten. Ja, Jesus kommt zu den Menschen. Im Alten Testament ist es noch ganz stark immer, dass die Menschen zu Gott gerufen werden. Das heißt, kehrt euch ab, kommt da und dahin und ne, so. Hier ist es so, dass Jesus am Ufer des Sees Genezareth entlang geht, da die Jünger sieht und die anspricht und sagt, euch möchte ich dabei haben. Erst euch beide und dann euch beide. Ihr sollt mitkommen mit mir. Ihr sollt mir nachfolgen. So, und wie macht er das? 17. Jesus rief ihnen zu, komm mit und folgt mir nach. Easy. Also nicht easy, aber mit einfachen Worten ist es deutlich, was er möchte. Kommt mit und folgt mir nach. Und zwar, ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Und Menschenfischen ist auch eine Erinnerung, eine Anleihe ans Alte Testament. Wir haben das bei den letzten Studies auch immer mal gehabt, dass ganz viele Sachen aus dem Alten Testament immer wieder aufgenommen werden. Und hier ist es so, dass das zum Beispiel erinnert an Jeremia 16. In Jeremia 16, da kann man davon lesen, dass Gott sozusagen Menschen fischen will, zu seinem Volk hinzu. So, und jetzt kommt Jesus und sagt zu diesen Berufsfischern, das mit den Fischen, das könnt ihr schon gut, jetzt kommt mal mit, wir wollen zusammen diese Prophezeiung erfüllen. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Also im Endeffekt, ich will euch zu Missionaren machen. Ja, ihr sollt Missionare werden. Nichts anderes meint das. Ihr sollt welche werden, die mit mir gemeinsam, die mir nachfolgen, die in meinem Namen dann umherziehen und Menschen dazu sammeln. Ja? Was machen die beiden? Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Relativ simpler Ablauf hier am Text. Und das ist bei Markus häufig mal so, dass bei Markus es, auch wenn du es auf Griechisch zum Beispiel lesen würdest, Markus hat von den 4 Evangelien das einfachste Griechisch. Also Markus schreibt in einem relativ einfachen Griechisch, und das ist auch im Deutschen einfacher zu lesen als manche andere. Also die sind alle nicht super schwer, aber Markus hat kurze Sätze. Daran merkt man es zum Beispiel. Einfache Geschichten, hat viele Sachen einfach nur mit und verbunden. Es passierte dies und dann passierte das und dann das und dann sagte er das. So, das ist so typisch Markus. Der reiht die Dinge so wunderbar aneinander, dann kann man denen folgen. So, Sofort ließen sie, also die beiden Brüder, ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Jetzt noch mal ein kleines Stück weiter, gleicher Abschnitt aber. Nicht weit davon entfernt sah Jesus die Söhne des Zebedäus. Schieb mal ein bisschen hoch. So. Die Söhne des Zebedäus. Und das ist Jakobus und Johannes. Auch Brüder. Die saßen in ihrem Boot, die haben ein Boot, und flickten ihre Netze. Also auch Fischer. Ne? Also das ist ein typischer Beruf zur damaligen Zeit, gerade in der Gegend. Ja? Gerade in der Gegend ist das ein typischer Beruf, dass du Fischer bist. Und das ist so, jetzt nicht das Ärmste der Armen, das auf keinen Fall. Das ist so vielleicht so niedere, mittelständischer Bereich irgendwie. Weil du warst ja schon stark davon abhängig, beißen sie oder nicht. Aber das war ein normaler Beruf, dem Leute nachgegangen sind zur damaligen Zeit, gerade in der Region. Und auch da sieht Jesus die beiden und sagt, ne, 20, auch sie fordert er auf, mit ihm zu kommen. Und ohne zu zögern ließen sie ihren Vater Zebedäus bei den Tagelöhnern im Boot zurück und gingen mit ihm. Und sie haben sogar noch Tagelöhner, ne? Zebedäus hat das Boot, das ist der Vater, der war Fischer, seine beiden Söhne sind Fischer, die haben noch ein paar Tagelöhner und gemeinsam angeln sie da den See Genezareth leer, um das dann auf dem Markt zu verkaufen. So, das ist dieser erste Teil, so das erste öffentliche Wirken von Jesus. Das können wir hier mal an den Rand schreiben. Erstes öffentliches Wirken. Und woraus besteht dieses erste öffentliche Wirken? Das besteht aus einer Predigt und dem Ruf in die Nachfolge. Damit fängt Jesus an. Und es ist total spannend, wie das sozusagen hier vonstatten geht, weil es ja wirklich in der aller Welt zählt. Die beiden stehen da in ihrem ganz normalen Beruf. Ne? Die haben sich jetzt nicht irgendwie angemeldet für einen Mission Trip oder die standen ja nicht mal sozusagen bei der Predigt dabei, also zumindest lesen wir es hier nicht. Ne? Die standen nicht mal bei der Predigt dabei, sondern Jesus macht seine Predigt, geht danach darum und beruft die vier. Und offensichtlich ist er mit so einer Vollmacht dabei, dass die sofort mitgehen. Ja? Können wir hier mal nebenschreiben? Können wir es lesen? Ja. Jesus beruft mit Vollmacht. Also die überlegen ja gar nicht lange, sondern die lassen ihre Sachen liegen und gehen los. Also, sofort im Griechischen hat auch diesen Klang von unverzüglich. Also die haben jetzt, die haben nicht das Netz in den Dreck geworfen, die haben das Netz wahrscheinlich nach Hause gebracht, haben ihrer Familie gesagt, hier, Fischer, lassen wir gehen mit Jesus. Aber dann sind die halt auch los, so innerhalb der nächsten 2 Stunden vielleicht. ist tatsächlich von Petrus, also von Simon, wissen wir, dass er Familie hat. Weil, das sehen wir nächste oder übernächste Woche, da geht es um die Schwiegermutter des Petrus. Und du weißt, wer eine Schwiegermutter hat, hat im Normalfall auch einen Ehepartner. Und bei den anderen ist es auch wahrscheinlich so. Weil das war das typische Leben damals. Also, was lernen wir heute? Erstmal, mit Jesus beginnt eine neue Zeit. Es geht was Neues los. Kann ich jetzt hier unterschreiben? Haben wir noch ein bisschen Platz? Kriegen wir es hin? Oh ja, das kriegen wir dann noch unter. Schreiben wir mal hier. Erstens, mit Jesus beginnt eine neue Zeit. Das ist das Erste. Das Zweite ist, die neue Zeit beginnt nicht nur für Jesus, sondern auch für die Leute, die er beruft. Da Berufung, ne, und Nachfolge. Bedeutet, oder hat Konsequenz im Endeffekt, ja, ne? Bedeutet eine Veränderung des Lebens. Jesus sagt zu den Vieren, kommt und folgt mir nach. Das heißt, dass das Leben von denen anders ist als vorher. Klar, ne, die sind keine Fischer mehr. Jesus sagt, ich mache euch zu Menschenfischern. Ihr fischt jetzt hier nicht mehr im See rum. Und ich finde tatsächlich, dass Petrus das mega Beispiel dafür ist. Lass uns mal ganz grob nach vorne schauen und den Weg nachzeichnen von Petrus. Also Petrus ist Fischer. So, der hat da seine Fischersachen und fischt darum am See Genezareth. So, dann fischt er, dann packt er die Fische auf den Markt, verdient Geld, hat eine kleine Familie und fischt wieder. So, dann taucht Jesus auf. Was passiert? Jesus sagt, folg mir nach. Bisher waren alle Tage gleich in seinem Leben. Ne? Fischen, verkaufen, fischen, verkaufen, fischen, verkaufen. Jetzt kommt Jesus und sagt, hey, du wirst mein Nachfolger. Also nicht mein Nachfolger, sondern ein Nachfolger von mir. Du folgst mir nach. So. Und erstmal ist er in diesem Kreis der Apostel, ist er ziemlich weit oben. Er ist, man könnte vielleicht sogar sagen später, er ist sowas wie der Sprecher der Apostel, so der zweite Mann in der ganzen Geschichte. Dann wird er Zeuge der Auferstehung. Da kommen wir ganz, ganz am Ende zu vom Evangelium. Ne? Karfreitag, Jesus stirbt, dann hat Petrus diesen riesigen Breakdown, weil Petrus ja Jesus verleugnet. Kommen wir dann zu. Er ist aber auch dann Zeuge der Auferstehung, was sein Leben nochmal wieder komplett verändert. Dann wird er Leiter der Urgemeinde in Jerusalem. Da gibt es ein bisschen Stress und Ärger, das wird dann später Jakobus. Und Petrus bleibt aber trotzdem die ganze Zeit durch Missionar. Also was Jesus hier zu ihm sagt, du sollst Menschenfischer werden, das zieht sich sein ganzes Leben hindurch. Später hast du diesen Konflikt von Petrus und Paulus, der dann so gelöst wird, dass sie sagen, Paulus, der kümmert sich um alle Nicht-Jüdischen und Petrus, der kümmert sich darum, dass innerhalb des Judentums die Botschaft von Jesus weiterverbreitet wird. Schließlich führt ihn das bis nach Rom, also die Hauptstadt der damaligen Welt. Ja? Und in Rom stirbt er tatsächlich auch. Also das haben wir in der Bibel nicht mehr drin, aber der Tradition nach ist es so, dass Kaiser Nero, sagt dir vielleicht was, dass der, da hat es in Rom ordentlich gebrannt und Nero brauchte jemanden, der den Kopf dafür hinhält, also hat er es den Christen in die Schuhe geschoben und dann wurden ganz viele, gab es eine Christenverfolgung unter Kaiser Nero und unter anderem ist dort Petrus der Tradition nach verstorben. Das bedeutet dann, in diesem Fall, die haben ihn gekreuzigt, das war eine typische Strafe der Römer und Petrus hat gesagt, nee, aber ihr könnt mich nicht so kreuzigen wie Jesus, das bin ich nicht wert. So, haben sie ihn verkehrt rum, also kopfüber haben sie ihn gekreuzigt. Das ist ein interessanter Side-Fact, dieses Kreuz, was die ganzen harten Heavy-Metal-Leute, ne, also umgedrehtes Kreuz und so, das nennt man streng genommen das Petruskreuz. Aber andere Geschichte. Haben ihn verkehrt rum gekreuzigt. So ist das Ende des Petrus. Und angefangen hat es hier, als Jesus da langkommt und sagt, hey, komm mal mit, ich mach dich zu einem Menschenfischer. Jetzt kann man sagen, ja, okay, dann gehe ich lieber nicht mit. Also wenn das Ergebnis ist, dass ich am Ende verkehrt rum gekreuzigt werde, dann bleibe ich doch lieber, wo ich bin mit meinem kleinen Boot. Klar kann man sagen, aber mal dir mal aus, was Petrus in der Welt für eine Veränderung gebracht hat, dadurch, dass er unterwegs war und von Jesus erzählt hat. Also das kann man gar nicht messen, glaube ich, in Zahlen, was diese 12 ersten Jünger, was die für eine Wirkung haben für die Verbreitung des Christentums. Und da glaub mal dran, das werden sie im Himmel auch entlohnt bekommen haben. Also das war unser kleines Stück für heute. Zwischendurch kurz eingeschoben, kleiner Werbeblock quasi. Es hilft diesem Kanal sehr, wenn du Videos likest, mit Freunden teilst, kommentierst und den Kanal abonnierst und vielleicht sogar die Glocke drückst, dann verpasst du nichts, was ich hier mache. Das ist sehr, sehr hilfreich für alles, was hier passiert. So, nun kommen wir aber zum Fragenteil. Ihr habt Fragen gestellt im Chat, indem ihr Frage davor geschrieben habt und wir wollen da jetzt mal reingucken. Tina fragt: Ist das der Jakobus, der auch später den Brief von Jakobus in der Bibel geschrieben hat? Nein. Der Jakobus, der den Jakobusbrief schreibt... Oh, jetzt darf ich mich nicht vertun. Nee, ich bin mir relativ sicher. Der Jakobus, der den Jakobusbrief schreibt, ist der Halbbruder von Jesus. Da kommen wir später auch noch zu. Im Markus-Evangelium, da gibt es eine Stelle, wo die Brüder aufgezählt werden. Also, ne, Brüder bedeutet, Jesus ist ja, ne... Weihnachten steht wieder vor der Tür, Lukas 2, Heiliger Geist und Maria, so. Danach haben Maria und Josef ja aber auch noch normale Kinder bekommen. So. Und der Jakobus und auch der Judas aus der Bibel, es gibt auch den Judasbrief, das ist nicht der Verräter Judas. Ne? Also der Name ist so ein bisschen verbraucht tatsächlich nach Ostern oder nach Karfreitag. Aber der Judas, das ist auch ein Halbbruder von Jesus. Um die geht das. Was lässt dich glauben, dass das Reich Gottes noch nicht da sei? Das Vaterunser wird doch aus dem alten Bund heraus gebetet. Also die Frage verstehe ich tatsächlich nicht ganz, weil das Vaterunser wird nicht aus dem alten, sondern aus dem, also es wird jetzt sehr theologisch hier. Alter Bund ist quasi Altes Testament, Bund mit Volk Israel, neuer Bund ist, ne, Abendmahl, der neue Bund in meinem Blut. Und das Vaterunser bringt Jesus seinen Jüngern bei. Also das Vaterunser wird aus dem neuen Bund heraus gebetet. Ja. So. Ach, guck mal, hier fragt dann tatsächlich doch noch jemand. Ich habe gesagt, wenn du es nicht weißt, musst du dich gedulden. Was bedeutet Verklärung? Verklärung passiert auf der Hälfte der Evangelien quasi. Da ist es so, dass Jesus den engsten Kreis, drei Jünger, nimmt er mit auf einen Berg. Und dort ist es dann so. Muss hier nebenbei was tippen, ganz kurz, weil ich das gleich brauche. So, und da ist es so, dass die sozusagen ein bisschen von der Herrlichkeit von Jesus sehen können. Ne? Also Jesus, als der damals rumgelaufen ist, da sah der ja ganz normal aus. Also zumindest haben wir nirgendwo in der Bibel, dass ständig Leute sagen, wow, krass, warum glänzt der Typ so? Sondern Jesus wird ganz normal ausgesehen haben. So, und das bedeutet, dass die Menschen zur damaligen Zeit auch erstmal nichts anderes an ihm gesehen haben, so. Also außer, ne? Außer wenn er redet und. Da natürlich dann. Und Verklärung ist sozusagen so ein kleiner Blick hinter den Vorhang. Und das ist ein bisschen analog zur Taufe. Auch da ist es wieder so, dass eine Stimme vom Himmel spricht, die sagt, das ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Und dass die Jünger dann in dem Moment so ein bisschen mehr von dem verstehen, was da eigentlich gerade passiert. Weil die haben das ganze Evangelium hindurch immer so ein bisschen Probleme zu verstehen, was da eigentlich gerade los ist. So. Und das ist natürlich dann ein bisschen anders, wenn die mit Jesus da auf dem Berg stehen bei der Verklärung, weil die da realisieren, okay, hier ist mehr los, als was wir mit unserem kleinen Verstand manchmal verstehen. So. Und dann wollen die eine Hütte bauen für Jesus und eine für Elia und eine für Mose. Da hat man auch, sieht man auch diese Kontinuität, ne? Mose für Gesetz, Elia für Prophetentum und dann Jesus als Krönung von dem Ganzen und so weiter. Aber da kommen wir dann hin, wenn wir soweit sind. Genau. Warum wird Judas so als Verbrecher verteufelt? Wenn er Jesus nicht durch den Kuss verraten hätte, hätte es die ganze Vergebung und Erlösung nicht gegeben. Spannend. Aber nein. Also. Das hätte es, also Jesus sagt ja schon die ganze Zeit also Jesus ist nicht überrascht, als Judas kommt. Und Jesus ist auch nicht, dass er denkt in dem Moment, oh, jetzt hat Judas mich verraten, da habe ich ja nicht mehr gerechnet, sondern das ist Teil des Ganzen. Und trotzdem ist es aber die Entscheidung, die Judas fällt, das zu tun. Und Jesus nutzt diese Entscheidung. Ja, Gott kann auch aus, also Gott, es macht es nicht besser dadurch, sozusagen. Es ist eine schlechte Tat, aber Gott nutzt die, Jesus nutzt die in dem Moment. Als Teil von diesem Erlösungsplan, als ein Puzzlestück. Wenn das nicht da wäre, dann wäre es ein anderes gewesen. Also die Rettung der Menschheit scheitert nicht daran, dass Judas es verbockt oder eben nicht verbockt, sondern Jesus wusste, was Judas vorhat. Und das ist dann eben Teil des Ganzen geworden. Kommen wir aber auch nochmal zu, wenn wir an der Stelle sind. Aber das dauert noch ein bisschen. Die Frage ist so ein bisschen, aber ich glaube, ich weiß, warum die sich hier anschließt, weil das so typische Chosen-Szenen alles gerade waren. Gibt es die zweite Staffel von The Chosen auch auf Deutsch? Wenn nein, weißt du, wann es sie geben wird? Aktuell gibt es die noch nicht auf Deutsch. Ich schreibe jetzt live Lukas, ob der das weiß. Vielleicht kriegen wir die Antwort noch in den nächsten 20 Minuten. Ich weiß es nämlich nicht. Vielleicht weiß er es. Also er müsste es wissen. Ich habe ihm gerade geschrieben. Mal gucken, ob er antwortet in den nächsten 20 Minuten. Hat nicht Petrus noch einen anderen Namen? Ja, Petrus hat streng genommen drei Namen. Also Petrus, Simon Petrus und Petrus, also Petros mit O, ist Fels auf Griechisch und Kephas ist das hebräische Pendant dazu. Petra fragt, super coole, wichtige Frage. Wenn die Fischer verheiratet waren, spielte die Verantwortung gegenüber der Familie keine Rolle mehr? Ja und nein. Also, Natürlich spielt die Verantwortung der Familie gegenüber noch eine Rolle. Nun ist es aber so, dass die ja nicht, also die verlassen nicht das Land. Wenn wir weiterlesen, merken wir, dass die trotzdem immer mal wieder nach Hause kommen. Also es ist nicht so, dass die sagen, so, ich bin jetzt weg, Schatz. Kriegst du hin, ne? Hier ist das Netz und da unten liegt das Boot. Ciao, ich bin mit Jesus jetzt. Sondern die kommen trotzdem zwischendurch immer wieder nach Hause, die lassen ihre Familie nicht einfach sitzen. Aber die realisieren in diesem Moment schon, dass Jesus nachzufolgen mehr ist, als Fischer darum rumzuarbeiten. Und dass das eben auch bedeutet, dass es mehr wert ist, Jesus nachzufolgen als eine Familie. Und es klingt hart, aber das sagt Jesus später auch noch selber. Er sagt zum Beispiel bei einer anderen Stelle, wo er Leute beruft, die sagen, oh, wir müssen aber jetzt erst noch eine Beerdigung machen. Da sagt er, lass die Toten begraben. So, selbst das, selbst sozusagen eine Beerdigung in der Familie zu machen, selbst das ist nicht so wichtig, wie jetzt mit mir mitzukommen. Das unterstreicht aber auch nur noch mal dieses Ding, dass Jesus sagt, mit mir fängt jetzt was Neues an. Jetzt beginnt was Neues. So. Und das kannst du nicht mit anderen Dingen vergleichen. Trotzdem sind die nicht aus der Welt, die Jünger. Das sehen wir auch durchs Evangelium hindurch immer wieder, die tauchen da auf. Das Gebiet ist nicht so groß. Wir wollten noch mal eine Karte gucken, ich habe eine mit, da können wir gleich noch mal schauen. Das können wir noch mal mitnehmen gleich. Anna fragt, auch jedes Mal dabei richtig cool, warum hat Jesus nur Männer als seinen engsten Jüngerkreis gewählt? Maria, also Magdalena nehme ich an, war wohl auch immer dabei. Warum ist sie keine Apostel, also Apostelin wäre das dann, geworden? Genau, also es gibt, hatten wir ja eben so ein bisschen aufgemalt, es gibt sozusagen verschiedene Nähe-Distanz-Verhältnisse. Von ganz dicht dran zu 12, was eben dieser Standardkreis ist, mit denen wir unterwegs waren, was tatsächlich alles Männer waren, das hast du richtig erkannt. Und dann darum die nächstgrößere Gruppe, die 70, und dann darum noch und, bis halt nachher irgendwie zu ein paar Tausend, die halt kommen, als Jesus predigt. So, die sind halt aber ein großer Kreis darum nochmal, die dann eben mal bei so einer Sache da sind, aber ihm nicht den ganzen Tag nachfolgen. Also wirklich mitlaufen sozusagen. Das sind die 12. Und es hat verschiedene Punkte. Einmal ist es so, dass es in der damaligen Gesellschaft wäre es sehr untypisch gewesen, wenn sie mit dabei gewesen wäre, so als Frau. Also zumindest in dem Verhältnis, was hier sozusagen abgebildet wird. Also Jesus und die Jünger ist ja sozusagen das Verhältnis von Lehrer und Schüler. Die Jünger nennen ihn auch manchmal Meister, muss man darauf achten, oder Rabbi, was ja nichts anderes als Lehrer bedeutet. Das ist ein Verhältnis unter Männern in der damaligen Zeit. Also als Schüler von dem Rabbi bist du ein Mann. So. Die Frauen, die haben aber bei diesem ganzen Ding ganz andere Rollen und auch nicht weniger krasse Geschichten. Also du vergleich das mal zum Beispiel. Ne? Also zum Beispiel, du hast, was es ja vielleicht nochmal verdeutlicht sozusagen, du hast diese 12, die mit ihm wirklich Tag auf Tag 2, 3 Jahre lang unterwegs sind, bei allem dabei sind, ne? Beim letzten Abendmahl, bei Jesus läuft auf dem Wasser, bei Jesus stillt den Sturm, bei Jesus vergibt Sünden, Jesus heilt Menschen. Da stehen die daneben, sehen das die ganze Zeit, die hören jede Predigt, die er sagt. Und rennen weg, als er festgenommen wird. Petrus, von dem wir heute gelesen haben, von dem Jesus sagt, hier, ich mach dich zum Menschenfischer. Und Petrus sagt, ja, mega, ich komm mit, ich bin sofort dabei, los geht das. Der wird am Abend von Karfreitag gefragt, hey Moment, bist du nicht einer von denen, die mit Jesus unterwegs sind? Und was sagt Petrus? Nee, noch nie gesehen. Kenn ihn nicht. Keine Ahnung, von wem er redet. Ich muss weiter. So, hier, meine Fischersachen waren. Muss weg. So, und wer ist am Kreuz nachher da, als Jesus stirbt? Wer steht unten, als er stirbt? Die Frauen. Maria Magdalena zum Beispiel, die du erwähnst. Das heißt, vermutlich war sie und andere Frauen in diesem 70er-Kreis mit Jesus unterwegs. Das heißt, die waren nicht jeden Tag bei jeder Situation dabei. Die waren aber, keine Ahnung, ein Drittel, eine Hälfte der Zeit waren die dabei, haben ihn unterstützt, haben ihn auch versorgt. Das gehört auch mit dazu. Also es gibt einen Kreis, einen Unterstützerkreis um Jesus rum, ja? Die ihn auch mit ganz alltäglichen Dingen, zum Beispiel mit Essen versorgt haben, die ihn auch einen Schlafplatz gegeben haben. So. Und da gehört sie zum Beispiel auch mit zu. die Maria Magdalena. Und tatsächlich am Ende, wer steht am Kreuz, wer rennt nicht weg, weil sie Angst haben? Die Frauen. Also die Mutter von Jesus, Maria Magdalena und die andere Maria. War das die andere Maria? Nee, egal. Also die stehen am Kreuz. So. Das heißt, klar, sie fällt nicht in diesen engsten Kreis. Aber an anderen Punkten der ganzen Geschichte steht sie deutlich besser da als die Jünger am Ende. Ne? Und wenn du es dann zum Beispiel weiterguckst, auch in der frühen Kirche, hast du trotzdem immer wieder starke Frauenrollen auch. Natürlich, ich rede das auch nicht schön, der größere Teil der Leute, die was zu sagen hatten, waren Männer. So, das ist so. So, ich schau mal. Hier sind jetzt noch so ein, zwei Fragen, die so sehr weit ab also Endzeitgeschichten, das mache ich jetzt hier nicht in 10 Minuten irgendwie. Björn hat eine Frage, mal gucken. Also, konnten die noch Jesus nachfolgen, die starben, bevor Jesus geboren, gestorben, auferstanden ist? Also, bevor sie ihn annehmen konnten. Im 1. Petrus 3, 19 und 20 ist es irgendwie nur angedeutet. Also, das bezieht sich sozusagen, also, wenn du das so aufteilst, dann hast du eben Menschen, ne? Jesus wurde ums Jahr 0 geboren und natürlich hast du eine Menge Menschen, die davor verstorben sind. Was ist mit denen? Die konnten in diesem, ne? Was für den Text von heute, die konnten da nicht stehen und hören, wie Jesus sagt, hey, kehr um, lass von deinen Sünden ab und folge mir nach. Das ging halt nicht. So. Und was du anführst, ich stelle 1. Petrus 3. Da ist das so ein bisschen angedeutet. Und das ist eben auch das, zum Beispiel, wenn du dir das Glaubensbekenntnis anguckst. Da hast du ja im zweiten Teil hinabgestiegen, also ne, gekreuzigt, gestorben oder begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, das ist quasi 1. Petrus 3, auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Das ist ja dieser Osterteil vom Glaubensbekenntnis. Und da hast du eben diese Vorstellung drin, was hat Jesus am Samstag gemacht? Freitag ist er gestorben, Sonntag ist er auferstanden. Was war am Samstag? Und da hat sich so ganz früh, unter anderem durch 1. Petrus 3, eine ganz frühe theologische Tradition gebildet, die sagt, da war er in der Unterwelt. Da war er zum Beispiel da, wo eben die Gerechten von vor Jesu Geburt sind, hat denen das Evangelium erzählt. Die haben natürlich sofort geblickt, worum das geht. Und sind dann mit ihm hoch in den Himmel. Wenn man diese Tradition aber komplett ausgebaut, also wenn man der so komplett folgt, dann ist das aber auch dieser einzige Moment. Also es bedeutet nicht, dass Jesus ständig irgendwie jetzt im Totenreich rumrennt und Menschen, denen es im Leben egal war, zu denen dann sagt, hier, willst nicht doch, jetzt wo du mal gesehen hast, hier so, Himmel oder nicht? Na ja, gut, komm Jesus, jetzt komme ich mit. So, im Leben hat es mich nicht interessiert, aber nun bin ich dabei immer besser. Das war singulär, dieser eine Punkt, weil es eben Menschen gab, die die Chance sozusagen da nicht hatten, weil die einfach vor Jesus geboren waren. So. Mose, Abraham, so die ganzen. Der Hebräerbrief sagt, jeder hat die Chance, sich sozusagen nachzufolgen, zu glauben. Aber wenn wir sterben, kommt das Gericht. Also sozusagen bis zum Tod muss diese Begegnung mit Jesus passieren. Danach nicht mehr. So. Und das, was wir in 1. Petrus 3 haben, das ist eben dieses Ding, aber das ist auch so ein bisschen das Geheimnis von Ostern halt. Also wir können da jetzt 2 Stunden noch drüber reden, aber wir werden nicht zu der Lösung kommen, was an dem Samstag passiert ist, weil keiner von uns dabei war. So, wir können auch aus den historischen Zeugnissen, wir wissen, freitags wurde er gekreuzigt. So, das steht fest. Wir wissen, Sonntagmorgen war das Grab leer, da sind die Jünger hingelaufen, unter anderem Petrus, von dem wir heute gehört haben. Unter anderem Petrus läuft zum Grab hin und sieht, das Grab ist leer. Und dann erscheint Jesus denen, redet mit denen, ist noch 40 Tage mit denen unterwegs. So, da gibt es Zeugen für. Was Jesus am Samstag gemacht hat, weiß kein Mensch. So, und in der Bibel gibt es eben diese eine Andeutung, 1. Petrus 3, die sich dann tatsächlich aber auch im Glaubensbekenntnis niederschlägt. Ne? Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Genau, also das ist auch so das, was ich dazu sagen kann, ohne jetzt irgendwie was dazu zu erfinden. Wir gucken noch mal ein bisschen weiter. Ich wollte noch mal die Karte zeigen, das hatten wir beim letzten Mal. Dann gucke ich noch mal dann zum Schluss noch mal in die Fragen rein. Also mal schauen, kann man die hier sehen? Ja, so einigermaßen. Ich muss mal ein bisschen ranzoomen vielleicht. Ja, also, das ist eine Karte Israel zur Zeit des Neuen Testaments. Wenn du so eine Karten suchst, guck mal in deiner Bibel. Vorne hast du immer Karten zum Alten Testament. Da siehst du, wie die 12 Stämme verteilt waren. Und hinten hast du eine Karte, wo du sozusagen auch die Ortsbezeichnung hast, die du im Neuen Testament findest. Und wir sind aktuell, sind wir hier oben. Ne, also hier ist die Nordbegrenzung, unten ist die Südbegrenzung. Und wir sind hier oben die ganze Zeit. Also, wichtige Orte. Nazareth, ups. Nazareth, da ist Jesus aufgewachsen. Wir haben hier den See Genezareth. Da sind wir gerade. Also Jesus läuft irgendwo hier rum. Da ist er unterwegs und beruft gerade seine Jünger. Als, warte mal, kann man hier unten, glaube ich, haben den Dings. Ja, kann man da unten. Kann man so schätzen, ja, so 25 Kilometer. Nazareth bis zum See sind so 25 Kilometer. Also, und jetzt haben wir eben gelesen, er ist in Galiläa unterwegs. Das ist im Endeffekt, hier oben kommt schon das Gebirge, das ist dieses Gebiet hier. So, da ist Jesus unterwegs. Das heißt, Nazareth als Heimatstadt, Kapernaum werden wir hören, wird demnächst noch wichtig. Das ist sozusagen nach seinem Geburtsort, nach Nazareth, ist das sozusagen seine Heimatstadt dann quasi. Also Nazareth ist eher aufgewachsen und von jetzt an ist er viel mehr in Kapernaum. Hier ist es Kapernaum, Kapernaum. Und er bewegt sich sozusagen in so einem 25-Kilometer-Radius eigentlich die ganze Zeit. Bis er dann später hier durch Samarien durch. Oh, warte mal. Wo sind wir? Ups. Hier runter muss. Nach Jerusalem. Und hier hast du dann nachher die Kreuzigung. Und hier unten ist übrigens auch Bethlehem. Ne? Also, wenn du wissen willst, was ist Weihnachten passiert, die mussten von Nazareth runter nach Bethlehem und sind dann später wieder nach Nazareth zurück. Der größere Teil des Evangeliums spielt dann hier oben. Da ist Jesus in Galiläa unterwegs, viel von Kapernaum aus. Hat hier so seine ganzen Sachen und läuft dann am Ende runter nach Jerusalem. Also sozusagen, je dichter die Kreuzigung kommt, umso mehr bewegt er sich runter nach Jerusalem. Das ist sozusagen der Weg in kurz. Wir können die Karte, die lassen wir mal hier mit drin in meinem Dokument, was ich hier habe für die Bible Study. Und da können wir immer mal so ein bisschen zwischendurch reingucken. Aber das ist, um so ein bisschen die Dimension zu haben. Und du siehst, also Nord nach Süd, Israel, ne? Hier das kleine Stück, da sind 50 Kilometer hier unten. Das ist nicht viel. Also von Nord nach Süd, das sind vielleicht 200 Kilometer. Das ganze Land. Heute auch noch. Also es ist nicht größer geworden. Genau. Und da unten war er auch nie. Also das Südlichste, wo er unterwegs war, war er, okay, Bethlehem bei der Geburt. Und dann aber Jerusalem. Das war so die südlichste Ecke, in der er war. Und die nördlichste ist eben auch Kapernaum dann. Wenn du da heute hinfährst, gibt es übrigens eine Kapernaum, gibt es schöne Ausgrabungen, wo du auch so ein typisches Haus aus der Zeit sehen kannst, wie das aussah, so ein Haus. Ich glaube, es ist sogar, soll sogar das Haus der Schwiegermutter des Petrus sein. Da kommen wir nächste oder übernächste Woche zu. Da war ich auch schon mal. Also drinnen ist zu viel, man kann da nicht rein, das ist zu, aber man kann da reingucken, weil da eine Wand fehlt. Und genau. Sehr schön. Und am See Genezareth, da gibt es, falls du da mal bist, ganz witzig, passt auch heute zum Tag, da gibt es eine Fischart, die heißt der Petrusfisch. Das ist so der typische Fisch, der da rumschwimmt. Und der wird so der Petrusfisch genannt. Und den kann man da essen. Schmeckt gut. Also. Das ist sozusagen der Fisch, den sie damals da geangelt haben. Sehr schön. Ich schaue noch mal in die Fragen rein. Und dann werden wir sonst gleich, ne, wie immer am Ende, noch mal ein kleines Gebet sprechen. Ich guck mal, ob Lukas geschrieben hat. Ja, danke Lukas für nix. Also er hat mir ein Datum geschrieben und dann dahinter ist aber noch nicht öffentlich Termin. Also und dann diesen Smiley, der so macht. Also den Termin werdet ihr nicht erfahren, aber es kommt anscheinend. Ich sage aber nicht wann. Freut euch, ne? Philipperbrief. Abermals sage ich, freut euch. So. Jörg fragt. Warum Kreuzigung in Jerusalem? War es ein Ballungsraum, wo dann sehr viel los war? Also einmal war Jerusalem in dem Sinne Ballungsraum, weil da der Tempel war. Das ist eigentlich das Entscheidende. Es ist nicht, weil Jerusalem eine schöne Stadt ist. Also, er lässt sich nicht da kreuzigen, weil es da schön ist, sondern Jerusalem ist der entscheidende Ort, weil dort der Tempel steht. Der Tempel, das ist der Tempel, der nach dem babylonischen Exil gebaut wurde. Also der erste Tempel wurde ja von Salomo gebaut, der wurde dann zerstört. Habe ich mal in der Bible Study zur Geschichte Israels erzählt. Und dann, als die aus dem Exil wiedergekommen sind, so Esra, Nehemia, die Bücher sind das, so um 400 vor Christus, da durften die den Tempel wieder aufbauen. Das ist der Tempel, der da steht, als Jesus da rumläuft. Und er stirbt in Jerusalem, er wird in Jerusalem gekreuzigt oder vor den Stadttoren streng genommen, weil innerhalb der Stadt wurde nicht gekreuzigt, aber vor den Toren der Stadt. Heute ist die Stadt so groß geworden, dass das wiederum innerhalb der Stadt liegt. Aber damals war es vor den Toren der Stadt. Und da wurde er gekreuzigt, weil das der Ort des Tempels ist. Das ist der Ort der Gottesnähe. Also es hat auch eine ganz, ganz große theologische Kraft, dass er eben nicht in Kapernaum gekreuzigt wurde. Und zusätzlich natürlich war Jerusalem tatsächlich, da war auch was los. Also da haben die Leute auch mitbekommen, was da los ist. Wenn du ihn in Kapernaum kreuzigst, hätten die Leute wahrscheinlich nicht so viel mitbekommen. Also schon auch, aber jetzt Jerusalem ist was anderes. Das heißt, würdest du heute in Berlin auf dem Alexanderplatz jemanden kreuzigen? Vielleicht so als Beispiel. Genau. Letzte Frage. Marcel fragt, wie können wir als Nachfolger von Jesus zu Menschenfischern werden und zusammen eine lebendige Gemeinschaft leben und auch unsere Gaben zu stärken in Liebe in der heutigen Zeit? Mega Frage. Beschreibt tatsächlich ganz wunderbar sozusagen die Aufgabe von dem, was Gemeinde so vorhat, ne? Worum es geht. Also es geht eben genau darum, Menschenfischer sein, also die Botschaft weitertragen. Es geht genauso darum, aber als lebendige Gemeinschaft zusammenzuleben. Also das, was Jesus und seine Jünger in klein machen, dann in groß an vielen Orten. Und gleichzeitig die Gaben, die wir haben, die die Jünger ja auch dann haben, verstärkt nochmal nach Pfingsten, in Liebe. Und das ist wichtig. Ich finde es wunderbar, dass du das mit reingeschrieben hast, Marcel, zu stärken in Liebe in der heutigen Zeit. Ja, das ist eben auch entscheidend, das Ganze in Liebe zu tun. In einer Zeit, die auch manchmal liebloser wird. So. Und wie können wir das machen? Im Endeffekt können wir das nur machen, wenn wir dem nachfolgen, der es uns vorgemacht hat. Wenn wir wirklich gucken, du kennst vielleicht diese alten armen Männer, ne? Was würde Jesus tun? Einmal ist das wichtig, diese Frage, was würde Jesus tun in dieser Situation? Das ist entscheidend. Wie würde Jesus handeln bei ethischen Fragen? Und genauso, aber immer und noch stärker die Frage im Hinterkopf zu haben, was hat Jesus schon für mich getan? Ja, also es müsste eigentlich zwei Armbänder geben. Was würde Jesus tun für die ethischen Fragen im Leben? Für wie gehen wir miteinander um? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So, bete für die, die dich verfolgen. Und gleichzeitig noch ein anderes Armband. Was hat Jesus schon getan? Er ist am Kreuz für dich gestorben. Er hat deine Sünden und deine Schuld getragen. Er hat den Tod besiegt. Und daraus zu leben, sozusagen, aus diesen beiden Dingern, das ist im Endeffekt der Weg dafür. Ist das einfach? Nicht immer. Und umso wichtiger der Satz, den wir heute haben, dass Jesus sagt, kehrt um, lass ab von deinen Sünden und folge mir nach. Und das tatsächlich als eine tägliche Sache zu begreifen, als was Tägliches zu begreifen, so wie Luther sagt, ne, es ist, glaube ich, kein Zufall, dass wir immer wieder zu Luther kommen, weil der genau diese Dinge echt durchstiegen hat damals. Wieder dahin zurückkommen, so wie Luther, der sagt, das ganz alltägliche, ganz normale Leben muss davon geprägt sein, von diesem Gedanken, ich kehre immer wieder um zu Gott. Weil das Leben eines Christen ist, sagt er. Also, haben wir wieder ein bisschen was gelernt heute. Ganz großartig, dass ihr alle mit dabei wart. Das freut mich richtig. Ich finde es ganz großartig, dass wir hier so eine kleine, aber feine Bible Study am Start haben. Wenn du sagst, Mensch, geht mir genauso. Teil das mit Leuten. Das freut mich dann auch, wenn wir hiermit noch mehr Menschen erreichen mit der Frage, wer ist dieser Jesus eigentlich? Und wie immer zum Abschluss wollen wir gemeinsam beten. Ne? Das ist doch schön. Lass uns gemeinsam beten. Zum Beispiel heute dafür, dass wir in der Nachfolge auch immer wieder gestärkt werden. Also das machen wir jetzt. Los geht's. Gott. Ich möchte dir danken, dass du uns heute diesen kleinen Text geschenkt hast. Von Jesus, der sagt, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, folg mir nach, kehr um von deinen Sünden und glaub das Evangelium. Das wollen wir tun, Gott. Das wollen wir tun und uns auch immer wieder gegenseitig dazu ermutigen und anspornen. Und lass du diese ganzen Bemühungen Früchte tragen. Lass uns jeder auf seine Art mit seinen Gaben, mit seinen Talenten zu kleinen Menschenfischern werden, damit wir Menschen mit deiner Botschaft erreichen. Das bitte ich dich und wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne und behüte dich, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ganz, ganz vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder. Nächster Teil Markus Evangelium. Achte auf die Ankündigung, abonniere den Kanal, dann verpasst du nichts. Und ich werde die Tage wieder ein Newsletter rausschicken. Also, falls du den nicht abonniert hast, Slow Soul, der Newsletter, findest du unten den Link dazu oder einfach auf gunnarengel.de vorbeischauen. Da geht das auch ganz fix. Also, ich freue mich. Pass auf dich auf. Und dann hoffe ich, dass du einen schönen Start in die Adventszeit hast. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Also, reingehauen.